Vielen Dank für das mit hineinnehmen, Frigga und auch die Musiker. Gott Lieder singen oder Lieder von Gott singen, ist ja gar nicht jedermanns Sache. Manche meinen, Gott ist doch nur ein Produkt der menschlichen Fantasie. Das haben wir uns doch bloß an den Himmel gebastelt. Das ist eine ganz berühmte Vorstellung. Also findet viele Anhänger. Vielleicht habt ihr diesen oder einen ähnlichen Satz auch schon mal selber gehört im Gespräch. Da hat man ja manchmal den Vorteil, als Pastor sagen einem die Leute sowas denn manchmal noch mehr. Weil die immer meinen, da hat man doch jetzt endlich mal eine Adresse, wo man seinen Frust loswerden kann über den ganzen Kram, der da irgendwo läuft in unserer Kirche. Wir Menschen sollen uns Gott selber ausgedacht haben. Ich meine, könnte ja auch sein. Ich habe das in meiner eigenen Familie, dass mir meine Schwester das mal gesagt hat. Und ich muss gestehen, bei manchen Auffassungen, die ich von Menschen, die mir sowas sagen, die auch gar nicht glauben, oder auch von Christen, bei manchen Auffassungen, die ich da so höre, kann ich nur zustimmen. Ja, so einen Gott gibt es wirklich nicht. Das ist wirklich nur ein Produkt menschlicher Fantasie. Wenn man sich Gott so denken muss, dann habe ich damit auch Probleme. Wir sind ja Meister im Erfinden von Gottesvorstellungen, wir Menschen. Gott ist oft nur ein anderes Wort für die Erfüllung meiner Wünsche. Und dass ich dafür schließlich eine Adresse brauche, denn irgendwann merkt ja jeder mal, dass er das nicht alles so im Griff hat. Ich opfere etwas, damit passiert, was ich will, oder damit mir nicht zustößt, wovor ich mich fürchte. Ich tue dieses oder jenes, damit etwas Bestimmtes in meinem Leben eintritt. Und ich bin auch furchtbar beleidigt, wenn Gott nicht mitspielt. Ja, dann kann er mir gestohlen bleiben. Oder mindestens haben wir jetzt ein Problem. Und dann soll er doch mal sehen, wie er mit mir fertig wird. Dass Menschen daran kein Interesse haben, das kann ich sehr gut verstehen. Dass auch Gott an solchen Ideen kein Interesse hat, kann ich noch besser verstehen. Und deswegen ist es so herrlich, ihr Lieben, in die Bibel zu gucken. Meine Frau sagt, er soll mir eine neue kaufen. Aber ich finde das so toll. Sie wird ja so verachtet, die Bibel. Ja, sieht von außen so aus, als müsse man da nicht von ausgehen, dass das von Gott kommt. Aber der Inhalt ist zum Explodieren. Insofern habe ich sie bis jetzt. Ich werde mir aber auch meine andere kaufen, damit das hier ein bisschen schöner aussieht. Aber es ist ein tolles Bild, finde ich. Und genau in diesem Buch finden wir so herrliche Berichte und Texte und so, wo uns ein ganz anderer Gott geschildert wird. Keiner, mit dem wir rumjonglieren können und ach, jetzt ist er uns runtergefallen. Na gut, dann eben nicht. Der Missionar Paulus hat in seinem Brief an die Christen in Rom eine ganz andere Spur aufgenommen als dieses Kleinbasteln von Gott. Da schildert er einen Gott, den wir Menschen überhaupt nicht in der Hand haben, den wir auch nicht auf der Nase rumtanzen können, sondern der uns in der Hand hat. Er schildert, was Gott für uns Menschen getan hat in der Weltgeschichte. Und am Ende dieses Berichts kann er nur noch staunen. Und das ist heute unser Thema. Staunen über Gott. Ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. Ihr könnt gerne mitlesen. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Da bin ich abgewichen von der Luther-Übersetzung. Die am Kopf haben, die müssen da jetzt mit leben. Es ist so richtiger wahrscheinlich. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn oder auch Verstand erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Als ich vor etlichen Jahren mit Freunden drei Freunden in den Schweizer Bergen war, da habe ich etwas von so einem Staunen, das ich hier beobachte, selber erlebt. Also auch in Bezug auf Gott, aber da habe ich das Staunen natürlich schon öfter erlebt. Aber wir sind an einem Tag bis auf 2800 Meter hochgelaufen und am anderen Tag wieder zurück. Und früh morgens sind wir aufgestanden, um vor dieser Hütte den Sonnenaufgang mitzuerleben. Da steht man nur noch so. So kommt mir das hier vor, was Paulus schreibt. Das sind Momente, wo einem auch Worte fehlen. Und so geht uns das, wenn wir diesen Text lesen. Man weiß ja zunächst gar nicht, was meint er denn jetzt? Was ist denn da jetzt vorher geschildert worden, dass der so da in Staunen kommt? So geht es einem Menschen, der sich in das hineinnehmen lässt, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Genau das hat Paulus ja vorher geschildert. Und ich möchte zwei Aspekte mitnehmen, warum Paulus der Mund über Gott offen stehen bleibt. Erstens, Gott ist der Höchste. Zweitens, Gott ist der Mittelpunkt. Gott ist der Höchste. Wie unausforschlich, ja nicht unbegreiflich im Sinne von man kann nichts davon erkennen, das meint Paulus nicht, sondern unausforschlich sind seine Gerichte. Also auch das, was er manchmal im Leben von Menschen deutlich machen muss, stopp, so geht's nicht. Und nicht aufspürbar seine Wege. Er drückt hier aus, wenn Leute behaupten, dass Gott ein Produkt menschlicher Fantasie wäre, dann sollen sie sich das doch bitte mal angucken, wie der mit uns umgegangen ist. Da kommt doch kein Mensch drauf. Wir wissen das doch meistens gar nicht, warum und wie etwas in unserem Leben passiert. Und Paulus entdeckt am Ende den roten Faden jetzt und merkt, das gibt's doch gar nicht, wie Gott das hinkriegt mit solchen Typen. Ja, er hat uns gerade geschildert, wie aus Gottes Sicht die Lage des Menschen ist. Dass wir Menschen unser Leben selbst in der Hand haben wollen. Selbst noch, wenn wir an Gott glauben, wollen wir die Bosse bleiben. Wir wollen diese Welt gerne gebrauchen, als gehörte sie uns. Und als müssten wir keine Verantwortung dafür ablegen, was wir uns und anderen zumuten. Und wer keine Verantwortung hat, ist verantwortungslos. Wir wollen schon gerne die Gaben nutzen, die Gott uns geschenkt hat und schenkt mit unserer Welt und allem, was in unserem Leben ist. Aber der Geber der Gaben soll uns bitteschön in Ruhe lassen. Da kann ja bleiben, wo der Pfeffer wächst. Deshalb brauchen wir ja immer wieder Neues. Ja, immer brauchen wir neue Güter. Die werden so schnell alt. Und deshalb bleiben wir auch dann, wenn wir alles haben, das sagen uns reiche Leute, wenn wir alles haben, bleiben wir immer noch unbefriedigt. Wir können haben, was das Herz begehrt, und trotzdem wird's davon nicht voll. Weil die Güter, weil die Gaben nicht dazu da sind, unsere Sehnsucht, unsere tiefste Sehnsucht zu stillen. Und dann schildert Paulus, dass der Mensch sich das Leben klaut, selber raubt, weil er sich von der Quelle des Lebens lossagt. Und dann kommt er dazu, zu schildern, wie Gott damit umgegangen ist. Wir können mal überlegen, wie wir damit umgehen, wenn einer das, was wir ihm schenken, verprasst, kaputt macht und uns den Rücken kehrt. Können wir mal überlegen. Ja, und Paulus schildert das auch, dass der Mensch mit seinem Herzen hoffnungslos verirrt ist. Es ist unersättlich. Ich sage immer, wir sind wie schwarze Löcher, da kann man reinstecken, was man will, und es ist nie genug. Dass wir verloren sind. Dass wir den Glanz verloren haben, den Gott sich mal für uns gedacht hat als seine Ebenbilder. Und dass wir geradewegs auf das Verderben zuleben, das die Bibel die Hölle nennt, mal ganz abgesehen von den Vorstellungen, die man vielleicht leider daraus gemacht hat. Und dass sich der Mensch das selber aussucht, weil er Gott von sich stößt. Und Gott hat das Projekt Mensch nicht beendet. Das ist ja auch den Umweltschützern immer mal wieder ein Rätsel. Wie man eigentlich als Mensch so blöd sein kann und so weiter zu machen. Wobei ich jetzt auch nicht in deren Gärten gucke, ob die immer darauf achten, dass die Bäume nicht zum richtigen, dass sie alle zum richtigen Zeitpunkt gefällt werden und sonst irgendwas. Alles interessant. Ne? Wenn es um andere geht, wissen wir das ja alles immer. Können wir auch alles. Ne? Wenn ich zugucke beim Fußball, kann ich auch alles. nur selber leben, ist die Frage. Und genau darum geht's hier. Es geht hier gar nicht um Gedanken, die Paulus irgendwie rumspinnt. Er trifft uns im Leben. Lest den Römerbrief. Haben wir ja im Bibelgespräch auch besprochen vor einiger Zeit. Wenn es dann nicht dazu führen würde, dass manche vielleicht nicht kommen, würde ich es auch wieder machen. Ja, und Gott beendet das Projekt Mensch nicht, sondern er hängt an seinen Menschen. Die ganze Weltgeschichte verbringt er damit, uns aus der Verlorenheit herauszubekommen. Das ist verrückt. Und er sucht sich einen Weg zum Herzen seiner Menschen. Und er hat eine Geduld. Mein Vater musste erst weit über 70 werden. Und ihm ist für unsere Rettung kein Weg zu weit und kein Preis zu hoch. Kurze Zusammenfassung dessen, was Paulus schildert. Man muss sich das im Einzelnen zu Gemüte führen. Und er hat sich aus einem Volk aus einem Mann ein Volk gegründet. Dort hat er sich als Gott offenbart, damit das irgendwann alle Völker mal entdecken. Und in diesem Volk wird deutlich, der Mensch spielt immer verrückt. Ja, wir kriegen das Leben, das Gott gedacht hat, einfach von uns aus nicht hin. Das wird in der Geschichte des Volkes Israels deutlich. Immer diese krummen Wege. Und dann wird geschildert, wie Gott auf diesen krummen Wegen gerade schreibt. Dass er sein Ziel verfolgt, das er mit der Welt und mit einem Menschen hat. Und dass er zu diesem Ziel kommt. Und jetzt steht Paulus der Mund offen. Oh, wie geht denn das? Wie kann man denn so sein? Und zuletzt hat sich das gezeigt, als er seinen Sohn in die Welt schickt. Und als wir ihn dann rausschmeißen. Da kommt Gott in sein Eigentum und wir schmeißen ihn raus. Und was macht er damit? Der rettet damit die ganze Welt. Lässt sich umbringen und bezahlt unsere Schuld. Und nun ist für jeden der Weg offen zu Gott. Man kann ihn einschlagen. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Und man kann heute mit Jesus Christus leben. Mit dem Ursprung des Lebens. Und in den Kapiteln 9 bis 11, die vor unserem Kapitel kommen, beschreibt Paulus nochmal, wie Gott dann mit seinem Volk Israel umgeht. Da kann man auch zum Beispiel, wer wissen will, was in der Bibel steht, der kann Nachrichten gucken. Ja, was mit dem Volk Israel passiert, das ist eine einzige detaillierte Ausführung dessen, was schon längst beschrieben ist in der Bibel. Es wird dort auch immer Streit geben, behaupte ich. Und da, wo der Tempel steht, kann es gar keine Ruhe geben. Ja, aus religiösen Gründen, aber ich sag mal, was hat keine religiösen Gründe in unserer Welt? Und Gott gebraucht den Widerstand seines eigenen Volkes auch noch dazu, sein Heil in der ganzen Welt zu verbreiten und wird am Ende seinem Volk die Chance zur Umkehr geben. Da kann Paulus nur noch staunen. Das hätte sich kein Mensch ausdenken können und schon gar nicht durchschauen. Im Vorfeld sowieso nicht. Wenn überhaupt nur im Rückblick, können wir auch in unserem Leben manche Dinge verstehen. Aber doch auch oft nicht. Manchmal, wenn die Fäden plötzlich zusammenlaufen, dann springt es einen an. Haben mir sogar schon Leute erzählt, die gar nicht an Gott glauben. Dass das manchmal einfach seltsam ist, wie da Dinge zusammenpassen. Und zwar Dinge, von denen man dachte, das geht doch schief. Paulus selber hat es erlebt, hat er die Christen bekämpft und dann begegnet ihm der auferstandene Christus selber. Und er merkt, wie geht der denn mit mir um? Und dann wird er dazu bereit, in die ganze damals bekannte Welt zu laufen und mit dem Schiff zu fahren, damit die Menschen diese Rettungsbotschaft hören. Guck doch auch mal in dein Leben hinein. Ja, das eine ist wichtig. Wer die Welt verstehen will und sein Leben, der sollte die Bibel kennenlernen. Und dann mal gucken, wie das in meinem Leben eigentlich aussieht. Auch so im Rückblick, wie Gott dich eigentlich bis hierher gebracht hat. Du musst ja nicht gleich davon ausgehen, dass es Gott war. Aber guck doch mal an die Stationen deines Lebens, wie das jetzt so ist. Es mag sein, dass dir dabei die Decke auf den Kopf fällt, weil es im Moment unerträglich ist. Ja, das kann sein. Aber gerade jetzt hilft dieser Blick. Zu entdecken, wie gnädig Gott an uns gehandelt hat, wie er dich weitergebracht hat, obwohl lauter Irrwege dabei sind. Wie er dich gebracht hat, an ihn zu glauben oder dich wenigstens für ihn zu interessieren. Sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier. dabei kann es auch passieren, dass er dir zeigt, wie es weitergehen soll, wohin er dich führen will. Es ist wichtig, sich immer wieder Zeit dafür zu nehmen. Mal, dazu haben wir Menschen ja die Eigenschaft, im Gegensatz zu den Tieren zum Beispiel, mal sich über sich zu stellen und zu sagen, was ist eigentlich los und was passiert hier eigentlich? Und das hat Paulus mal so mit der Weltgeschichte gemacht. Ja, und jetzt kriegt er den Mund nicht wieder zu. Der kann auch nicht alles erklären, Paulus, was in der Welt passiert und was denen passiert, die Gott vertrauen und was ihm selber passiert. Und das ist ja für viele Menschen ein Grund, nicht an Gott zu glauben, weil man nicht alles erklären kann. Ja, deswegen entzieht man ihm das Vertrauen. Und dann sagt Paulus, einen Gott, den du erklären könntest, den brauchst du doch gar nicht. Was willst du denn damit? Ich habe mal den Satz gehört, ein Buch, das sie beurteilen können, brauchen sie nicht zu lesen. Sie sind nämlich schlauer als das, was da drin steht. Das kann ich ja nicht weiterbringen. Ja? Gewinn haben wir nur von etwas, was größer ist als wir. Und Gott ist der Höchste, sagt Paulus. Gerade deshalb kannst du nicht alles erklären. Es wäre komisch, wenn es anders wäre. Oder du würdest an Größenwahn leiden. Aber es ist doch kein Grund dafür zu glauben, dass es ihn nicht gibt. Im Gegenteil. Wo andere nicht glauben wollen, weil sie nicht alles erklären können, glaubt Paulus gerade deshalb. Weil er nicht alles erklären kann, deshalb glaubt er gerade. Sonst müsste ich an der Sinnlosigkeit untergehen. Paulus kann aufhören, selbst Gott zu spielen. Und kann sich anvertrauen dem, der sein Leben in der Hand hat. Es ist schon im Buch Jesaja ausdrücklich so gesagt worden, was Paulus hier auch aufnimmt. Achso, warte mal, das muss ich so zitieren. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, steht da in Kapitel 55. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege auch höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Wir kennen nicht die Wege, die Gott mit uns gehen wird oder mit dieser Welt. Wir können aber das Herz Gottes kennenlernen, weil er sich uns gezeigt hat in Jesus Christus. Und dann geht es in unserem Leben gar nicht mehr darum, alles im Griff zu haben. Immer der Starke oder die Starke sein zu müssen. Immer lächeln zu können. Alles gut, alles gut. Merkt ja jeder, dass man spinnt, wenn immer alles gut ist. Nein, nein, wir brauchen nicht mehr Gott zu sein, wenn wir Gott in unser Leben lassen. Und was ist das großartig? Da weicht ja eine Last von den Schultern. Gott geht Wege mit uns, damit wir ihm freiwillig vertrauen lernen. Und er kann es sich leisten, dass menschlich gesehen alles schief läuft. Und dass ihm von der Erde aus hier lauter Klage und Anklage und Vorwürfe entgegen können. Komm, es kann sich das leisten. Und manchmal habe ich den Eindruck, sitze an meinem Leben da oben, wo auch immer oben ist, und lächelt und sagt, du wirst schon noch sehen. Das ist eine Blickrichtung, die uns lebensfähig macht. Das führt, muss nämlich nicht in die Verzweiflung führen, sondern es führt in die Anbetung Gottes. Und das ist das Zweite. Gott ist der Mittelpunkt. Paulus stellt drei rhetorische Fragen. Und diese Fragen nehmen genau das auf, was er im ersten Vers geschildert hat. Er fragt, wer hat den Verstand des Herrn erkannt? Was hat er vorher gesagt? O Tiefe der Erkenntnis Gottes. Der durchschaut das. Er fragt, wer war sein Ratgeber? O Tiefe der Weisheit Gottes. Der braucht gar keinen Ratgeber. Der durchblickt die Dinge. Oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste, dass an irgendeine Schuld steht? O Tiefe des Reichtums Gottes, der hat doch alles. Braucht ihm doch gar keiner was geben. Wir können das oft nicht erkennen, wozu etwas gut sein soll. Aber der lebendige Gott handelt in seiner Weisheit frei. Er muss niemanden fragen, was er tun soll. Er muss auch niemandem etwas zurückgeben, sodass man irgendeine Forderung geltend machen könnte. Wir können also alle menschlichen Berechnungsversuche aufgeben. Auch alle menschlichen Bestechungsversuche mit irgendwelchen, ich gebe dir mal was, ich spende auch mal und dann erwarte ich insgeheim ja auch, dass du dann auch, oder ich setze mich auch für dich ein, dann musst du doch bitte auch und darf ich auch nicht mehr krank werden und so. Ja, immer dieser Unsinn, Gesundheit ist das Wichtigste, so ein Quatsch. Gottes Herz schlägt schon von sich aus für uns. Ja, das pumpt dir entgegen. Du brauchst ihn gar nicht mehr für dich gewinnen. Ist längst geschehen. Er wendet sich in seiner unfassbaren Liebe uns Menschen zu und hält an uns fest. Und er sucht nicht die, die sich zu ihm hochgearbeitet haben, sondern die, die sich von ihm beschenken lassen. Und wer das selber verdienen will, geht leer aus. Das sagt Paulus drastisch an anderen Stellen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, aufzunehmen, was Gott gibt und uns dazu bewegen zu lassen, zu entdecken, er wird dir auch morgen geben. Du kannst getrost in seiner Hand dich befinden. Dass wir uns in seine Arme fallen lassen und sagen können, wenn du so großartig bist, dann mach das doch mit mir, wie du es vorhast. Auch wenn ich zappel, ich sage ihm das immer mal wieder, lass mich zappeln, wie ich will. Ich zappel gerade wieder, aber bitte mach weiter einfach mit dem, was du vorhast. Interessanterweise sind das ja genau die Worte, die Jesus in dem Gebet uns hinterlassen hat, als seine Jünger fragten, sag uns doch mal, wie man beten soll. Da sagt er, ja, betet Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Spannend. Dann werden endlich die Wirklichkeiten an ihre Stelle gerückt. Wir sind doch gar nicht in der Lage, der Mittelpunkt der Welt zu sein, ihr Lieben. Ich habe mir das als Kind ja wirklich überlegt. War ja auch komische Gedanken so. Wundere mich manchmal selber. Ich bin ja so ein Denker. Meine Frau sagt immer, denkst du eigentlich immer? Ich sage, ja. Aber da überlege ich mir so als Kind, sag mal, wie ist das eigentlich? Sind jetzt eigentlich die anderen Menschen vielleicht dazu da, dass du das Leben leben kannst, was du lebst? Könnte ja sein. Oder, oh Schreck, bist du etwa für jemand anderen so jemand, damit der sein Leben leben kann und du bist da nur sozusagen Statist? Jetzt, solche Fragen sind mir gekommen. Ja, wir tun ja oft so, als ob sich die ganze Welt um uns drehen müsste. Ja, wer will denn das bitte aushalten? Da bist du ja schwindelig. Aber irgendwie sind wir nicht zufrieden, wenn es anders läuft. Ne? Wir regen uns auf. Schon bei den Kindern zu beobachten, bei uns natürlich nicht. Ja, und dann entdeckt Paulus hier, Gott ist der Mittelpunkt. Du brauchst dich gar nicht um dich drehen. Die ganze Welt braucht sich auch nicht um dich drehen. Das hält's ja gar nicht durch. Du brauchst sie auch nicht auf deinen Schultern tragen. Sie wird schon getragen. Du wirst schon getragen. Er ist der Mittelpunkt. Und bei ihm findest du dich auch selbst. Kannst du dich auch selbst plötzlich einschätzen lernen? Kannst du auch selbst damit umgehen, mit dem, was du kannst, mit dem, was du nicht kannst, mit dem, wo du dir selber ein Rätsel bist oder mindestens den anderen? Kannst dich Gott anvertrauen und deine Last abgeben und dich als Geliebte und Geliebter entdecken? Wir leben nicht davon, was wir tun und schaffen. Es mag uns in unserer Welt noch 100-mal so vorkommen oder 1000-mal. Wir leben auch nicht davon, was wir sind, sondern davon, was Gott in Christus aus uns macht. Gott ist der Mittelpunkt. Und immer wenn ich da wieder hinfinde, da kann ich auch wieder atmen. Ich bin da neulich gerade wieder eingestürzt, so für mich, ich habe das schon ein paar Leuten, habe ich schon erzählt. Ja, und dann denke ich immer, oh Mann, Matthias, du kriegst das irgendwie nicht hin. Und wie du mit Gott umgehst, ist auch furchtbar. Und wie du jetzt lebst, ich bin so an der Ungeduld gescheitert, die ich dann mit meinen Kindern hatte und so. Und dann habe ich so auf der Bank gesessen. Ich habe da so eine Bank auf dem Weg zum Büro. Früher war ich immer hier im Kurpark, jetzt gehe ich immer ins Büro, dann ist sie da hinten am großen Ratzeburger See. Gibt in meinem Leben immer Orte, wo ich mich zurückziehe, um mit Gott allein zu sein. Und dann habe ich mich da noch einen Moment hingesetzt. Da gab es schon manche Erfahrungen auf dieser Bank. Und ich weiß immer gar nicht, ob ich wieder sowas erwarten kann. Ich denke dann immer, sei auch mal zufrieden, wenn jetzt nichts Besonderes passiert. Muss man ja auch. Hat auch nicht immer was Besonderes zu passieren. Aber ich bin da jedenfalls, habe ich da so gesessen, habe gebetet, mir einfach mal Zeit genommen, habe das Gott so geklagt. Und dann dachte ich, ach, wäre ja irgendwie schön, wenn du eine Antwort kriegst. Aber naja, hast du es ihm wenigstens gesagt. Mal sehen, was denn kommt. Und dann habe ich am Ende dieses Gesprächs gesagt, ach, ich kriege ja selber die Krise. Sag mal, willst du mich überhaupt noch haben? Vielleicht kennen das manche nicht. Ich habe das öfter mal. Es ist mir ein Rätsel oder ein Geheimnis, sagen wir es mal so. wie Gott da überhaupt mit mir klarkommt. Und dann dachte ich so, naja, nun setz keine Ansprüche hier, musst nichts erleben, hast es ihm jetzt einfach mal wieder gefragt. Und dann war ich fertig mit Beten und habe so weiter mal über den See geguckt, einfach wollte noch einen Moment da in Ruhe sitzen. Und plötzlich fiel mir so ein Bibelvers ein, der mich schon lange begleitet, seit etwa 20 Jahren mindestens, nee, eigentlich schon länger, 22 Jahre schon. Haben mir meine Freunde mal zugesprochen, als ich das erste Mal eine Glaubenskrise bekam, nachdem ich 1,5 Jahre dachte, ich könnte nie mehr an Gott zweifeln. Da haben die mir so einen Vers geschenkt, Jesaja 54,10, auf so einem Bilderrahmen, habe ich schon mal erzählt, auch dass sie mir den geschenkt haben. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Spricht der Herr dein Erbarmer. Und dachte, du hast ja auch schon was, dass dir das jetzt einfällt. Das ist ja auch ein Reden Gottes, so. Na gut, dachte ich, dann hältst du dich jetzt wieder dran. Gott macht weiter mit dir. Aber irgendwie stellte sich noch nicht so richtig die Freude ein. Und dann gehe ich ins Büro, mache den Computer an, da funktioniert er ja noch. Gerade nicht. Und dann finde ich eine Mail. Ja, da schrieb mir jemand aus unserer Mitte, dass sie nicht zum Bibelgespräch kommen konnte. Also erstens hatte ich gemerkt und zweitens muss man sich ja nicht für rechtfertigen. So, wollte sie aber gerne und schrieb mir dann, nachdem das einfach nur geschrieben war, ein Satz, warum nicht, diesen Vers dahin. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und darunter, sei gewiss, Gottes Liebe und Gnade ist mit dir und mit mir. Ich habe schon mit ihr darüber gesprochen, man weiß ja manchmal gar nicht, was man tut. So, und da war es so. Na, Matthias, ich winke jetzt noch mal ein bisschen mit dem Stahlbetonträger, damit du es auch begreifst. Ja, und da habe ich wieder dieses Staunen erlebt. Das gibt's doch nicht, dass Gott sich auf meine kleine Welt und auf dieses verrückte Herz hier einlässt, dass immer so ein Unsinn sich auch zurecht. Ich weiß zwar längst, dass Gott mich liebt. Ja, und dann kommt er mit mir wieder klar. Ihm sei Ehre in Ewigkeit, sagt Paulus. Und sagt nur noch Amen. Ja, das heißt, er betet Gott an. Und anbeten heißt, ich richte meinen Blick auf Gott. Ich bin gerade mal nicht mehr mit mir selber beschäftigt. Ich nehme mal nur noch, was von Gott kommt und habe nur noch ihn vor Augen. Ja, nicht, wir machen jetzt Anbetung oder wir machen jetzt Lobpreis, als ob wir das machen könnten. Nein, nein, von mir wegsehen und staunen darüber, wie Gott ist und mit mir umgeht. Und das ist nicht nur Singen. Und auch nicht jedes Singen ist Anbetung. Auch wenn der Text so lautet. Ja, weil wir uns gerade so gut fühlen oder so. Nein, nein. Anbetung muss sich überhaupt nicht gut anfühlen. Ja, wie kann man Gott mehr anbeten, als dass Menschen, wahrscheinlich in diesem Moment wird es welche geben, die Jesus kennen und dafür bekämpft werden von ihrer Umgebung, bereit sind, ihr Leben für ihn hinzugeben. Das ist doch Anbetung. Ja, aber da fühlt man sich nicht gut bei. Und so muss sich das in deinem Leben auch nicht gut anfühlen. Und du kannst es trotzdem wagen, Gott zu vertrauen. Das ist Anbetung. Du kannst ihn trotzdem in dein Leben hineinlassen und sagen, na gut, dann mache ich es, wie du sagst, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Das ist Anbetung. Dann liebe ich diesen Menschen, nur weil du ihn liebst. Mich stört da vieles. Das ist Anbetung. Das ist eine Lebenshaltung. Darf sich gerne auch im fröhlichen Singen äußern. Wollen das nachher oben auch tun, bevor wir anfangen zu essen. Habe ich Jens gefragt, ob er mit uns einmal ein schönes Lied anstimmt. Aber es soll sich eben gerade in der täglichen Lebensgestaltung äußern, dass wir uns von Gott beschenken lassen, auch damit, dass wir seine Worte ins Leben umsetzen. Und dass wir darin Frieden und Freude finden, dass Gott es immer gut mit uns macht, wie das für unsere Augen auch aussehen mag. Das Staunen über Gott krempelt dein Leben um. Du musst es nicht mehr selbst im Griff haben. Wie gut. In Gottes Hand bist du am besten aufgehoben. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.